Heute mit Matthias Strobel, unter anderem Gründer von Music Tech Germany und Wicked Artists.
Ich fand es nicht geil, wie wir wahrgenommen wurden bei den Leuten, die uns am Ende dann das Genick gebrochen haben, also bei den Investoren, aber auch bei öffentlichen Fördergeldern. Das ist auch mit einer der Gründe, warum ich den Verband gegründet habe, weil wir diese Förderstrukturen in Deutschland aufbrechen wollen. Wir hatten damals immer das Problem, wenn wir uns beworben haben für Kunstförderung, waren wir zu technologisch. Wenn wir uns für Tech-Förderung beworben haben, waren wir zu arty. Und dadurch haben wir quasi nie eine Möglichkeit bekommen, das Ding mit öffentlichen Fördergeld nach vorne zu bringen. Und für Investoren war es halt zu risky.
Herzlich willkommen beim Redfield Podcast mit Alexander Schröder.
Ich freue mich heute, Matthias Strobel im Redfield Podcast begrüßen zu dürfen, der in Partnerschaft mit Ticketmaster entsteht. Matthias ist Gründer von Music Tech Germany, dem Bundesverband für Musiktechnologie, und sie möchten die traditionelle Musikindustrie mit den Music Tech Pionieren zusammenbringen. Darüber und über seinen Weg dahin sprechen wir heute. Herzlich willkommen. Moin, Matthias.
Hi, freut mich, hier zu sein.
Sag mal, wie ging es bei dir los mit der Musik? Ich habe gelesen, schon in ganz, ganz jungen Jahren, und zwar mit einer sehr strengen, glaube ich, Ausbildung bei den Regensburger Domschwatzen. Ist das wahr?
Ja, das ist richtig. Das ist schon sehr lange her. Also ich bin tatsächlich in der dritten Klasse zu den Regensburger Domschwatzen gekommen und war bei denen dann bis in der siebten Klasse und habe dort quasi meine ersten Berührungspunkte mit Musik auf der Schaffensseite gehabt, sozusagen. Ja, es war auf jeden Fall eine Zeit, die speziell war, würde ich mal sagen.
Ist das dann so wie so eine Art Internat?
Ja, das ist ein Internat. Tatsächlich sind sogar die ersten zwei Jahre von den Regensburger Domspatzen sind in einem Kloster gewesen. Also ich habe die ersten zwei Jahre meines musikalischen Lebens in einem Kloster in der Nähe von Regensburg verbracht und habe dort dann Klavierspielen und Singen beigebracht bekommen. Wahnsinn. Und danach, dann ab dem Gymnasium, ging es dann in normale Schule. Nicht normale Schule, es war trotzdem immer noch ein Internat, aber es war kein Kloster mehr.
Okay. Musst du nicht antworten, wenn dir das zu privat ist, aber ist ja jetzt durchaus sehr ungewöhnlich, dass die Eltern einen zu den Regensburger Domspatzen schicken. Hattest du so von deinem Elternhaus aus eine musikalische quasi Vorbildung oder gab es da auch so musikalischen Background?
Ich glaube, das waren so zwei Dinge. Zum einen hat meine Mutter mich dazu bewegt, dass ich mit 5 anfange, Klavier zu spielen, und hat dann gedacht, sie hat Talent in mir entdeckt und hat gedacht, dass es eine gute Idee ist, wenn ich dann das dort lerne. Und zum anderen, glaube ich, hat sie auch so ein bisschen kompensiert. Sie wollte immer in einem Chor singen, früher als sie jung war, und durfte nicht. Und dann hat sie gedacht, so, okay, wenn ich es nicht darf, dann, und mein Sohn musikalisches Talent eventuell hat, dann soll der das wenigstens haben. Und das waren, glaube ich, die zwei ausschlaggebende Gründe, dass ich dort hingekommen bin.
Ja, aber du hast in einem Podcast, glaube ich, gesagt, irgendwann war das Thema komplett durch für dich und du hast nie wieder Musik gemacht oder gesungen.
Ja, da war auf jeden Fall, die musikalische Erziehung oder generell die Erziehung in diesem Internat dran schuld. Mhm. Weil, also ich meine, einige werden das ja bestimmt aus den Medien kennen, das ist jetzt nicht unbedingt die samteste Erziehung gewesen dort, und alles, was man so in den Medien hört, stimmt auch. Und wenn man dann jeden Tag aufwacht morgens und erstmal eine komplette Messe machen muss, bevor es überhaupt Frühstück gibt, und dann 3 Stunden am Tag singen üben muss, 3 Stunden am Tag Klavierspielen üben muss und quasi so gut wie keine wirkliche Kindheit in dem Sinne dann hat und alles super streng ist, dann war ich super erleichtert, als ich dann raus war aus dem Internat und habe dann für mich beschlossen, ich fasse kein Klavier mehr an und singe nicht mehr, was heute voll schade ist. Also wenn ich heute in Hotels oder Bars gehe, wo ein Flügel steht, denke ich mir so, Mann, wenn ich weitergespielt hätte, dann hätte ich jetzt irgendwie 35 Jahre Klavierspielen auf dem Kasten und könnte es wahrscheinlich auch ziemlich gut. Aber ja, das hat mir quasi das Internat quasi genommen.
Okay, ja, Wahnsinn. Wahnsinn. Dann mal so die andere Seite. Wie bist du denn mit diesem Thema Tech das erste Mal in Berührung gekommen? Wie hat dich das so in den Bann gezogen? Denn da scheinst du ja dann doch auch Leidenschaft für dauerhaft entwickelt zu haben.
Ja, das Thema Musik ist generell, also es ist jetzt nicht so, dass ich bin ja bei der Musik geblieben. Ja. Das ist schon so der einzig rote Faden, glaube ich, in meinem ganzen Leben. Und ich habe 2012 meine Bachelorarbeit hier an der HTW geschrieben. Ich habe Wirtschaftskommunikation studiert und habe die damals schon geschrieben über die Kommunikationsmöglichkeiten von unabhängigen Musikerinnen im digitalen Zeitalter am Beispiel von Drum and Bass. Und habe damals schon dann mich damit auseinandergesetzt, was ist denn digital überhaupt möglich, was können KünstlerInnen machen. Und da war dann schon der erste Berührungspunkt quasi mit Digitalität sozusagen oder mit Technik. Hatte dann aber was ganz anderes vor nach meinem Studium und bin dann aber über eine Freundin zu drei Jungs gekommen, die ich damals nur so beiläufig kannte. Und die haben an einer Technologie gearbeitet, mit der man Datenströme in Echtzeit in Musik umsetzen kann und haben das anhand von einer Motion-Capturing-Kamera, der von der Kinect damals gemacht. Und die wollten es eigentlich erst als Kunstprojekt machen und haben dann aber gedacht, so, es wäre doch mega, wenn quasi alle Menschen Musik machen könnten, wenn wir das quasi ein bisschen professionalisieren könnten und ein Business draus machen könnten. Und haben mich dann gefragt, ob ich dazukommen will und ob wir ein Startup draus gründen wollen. Und das war mein erster Berührungspunkt dann tatsächlich mit richtiger Musiktechnologie. Und seitdem bin ich in dem Kosmos hängen geblieben.
Okay, da können wir vielleicht gleich nochmal weitersprechen. Vorher noch kurz, das hatte ich gesehen, du warst auch beim ZDF, ne?
Ja, ich habe Handwerk gelernt, bevor ich studiert habe, weil das damals, oder ist generell eine gute Idee, und habe dort Kaufmann für audiovisuelle Medien gelernt.
Ja, hab da bin
quasi
ich auch.
Ja, cool. Und habe quasi alle verschiedenen Abteilungen beim ZDF durchgemacht und bin dann hängen geblieben in der Kinderredaktion, also fürs Kinderfernsehen. Das war voll geil. Und dann war ich ein Jahr lang reisen in Neuseeland, kam zurück und musste dann in die Sendeleitung, weil meine Redaktion es nicht mehr gab. Und dort hatte ich dann quasi einen Job, der zwar gut bezahlt war, aber der einfach nicht das war, was ich mein Leben lang machen wollte. Den ganzen Tag Fernsehen gucken und Dinge kontrollieren, war jetzt nicht so geil. Und dann habe ich beschlossen, dass ich nochmal studieren gehe. Aber es war auf jeden Fall, ich will die Zeit beim ZDF auch nicht missen. Hast du auch beim ZDF deine Ausbildung gemacht?
Nee. Ich war in einer Promoagentur.
Ah, okay, alles klar.
Ja, in Düsseldorf, nee. Also das ist ja das Interessante an diesem Beruf, dass es ist irgendwie so von allen Bereichen irgendwie die Leute da reingestopft wurden und am Ende ist man nur so ein, also zumindest was man gelehrt hat, so ein Universaltalent, das aber auch nicht so besonders in die Tiefe geht in allen
Dingen. Ja, total.
Ja. Genau, okay, wir schweifen ab. Lass uns über das Startup reden, da wird es ja dann nochmal richtig heiß. Das ist ein Startup, das wolltet ihr, glaube ich, an die Xbox andocken, wenn ich das richtig verstanden habe, oder diese Technologie an die Xbox verkaufen, ne? An die Spielkonsole.
Ja, wir hatten damals große Pläne dafür. Wir haben gedacht, so, okay, wir machen ein Xbox-Spiel. Damals gab es Just Dance und Dance Central. Das waren so Spiele, wo man so Choreografien nachtanzen musste, aber es hatte nichts mit Musik zu tun. Und auf der Musikseite gab es Guitar Hero. Es war aber alles so, dass man immer irgendwelchen vorgegebenen Choreografien folgen musste. Und wir haben aber was entwickelt, wo wir gesagt haben, so, okay, mit unserer Technologie können die Leute selbst kreativ sein und müssen auch gar kein Musiktheoriewissen haben oder irgendwas in der Richtung. Und haben dann quasi für die Xbox entwickelt, sind aber dann an den Punkt gekommen, wo die Xbox uns Vorgaben gemacht hat, dass wir einen Battle-Mode brauchen, einen Challenge-Mode. Und das ist alles von der Game-Idee her auch total richtig, weil man muss die Leute irgendwie bei Stange halten, motiviert halten, dass das Spiel weiter nutzen. Das war aber nicht in unserem Gedanken. Und deswegen hat das nicht funktioniert. Wir haben dann aber auch noch andere Ansätze gewählt und haben uns überlegt, wir gehen in die Therapie. Wir haben gedacht, dass es eine gute Idee ist, Leuten, die zum Beispiel einen Schlaganfall haben, wenn die sich wieder anfangen müssen zu bewegen, dass wir denen die Möglichkeit geben, dass es Spaß macht und dass sie ein auditives Feedback auf ihre Bewegungen bekommen. Also die Idee hinter dieser, vielleicht erkläre ich das mal kurz, die Idee war, dass man vor dieser Kamera steht und, oder nicht nur die Idee, es hat auch funktioniert, dass man quasi, wenn man seine Arme und Beine bewegt, dass man verschiedene Musikinstrumente durch Bewegung dieser Körperteile spielen kann. Und wir konnten das ziemlich exakt einstellen. Heute gibt es ein Startup hier in Berlin, die machen, nicht in Berlin, sondern in Kiel, die machen sowas Ähnliches, die heißen Instruments of Things. Und wir sind dann in die Therapierichtung gegangen und haben dann auch dort erfahren, dass es sehr kompliziert ist, bis man das quasi richtig durchbekommt, weil man Evaluationen machen muss, man braucht einen Partner und so weiter und so fort. Am Ende hat es daran gescheitert, dass wir, kein Geld mehr von irgendwelchen Investoren bekommen haben und auch keine öffentlichen Fördermittel gefunden haben, mit denen wir das weiter nach vorne bringen konnten und mussten das Ganze dann leider 2015 einstampfen.
Okay. Ja, ihre Geschichte. Ich kann mir vorstellen, dass ihr da sehr viel Energie reingesteckt habt. Und wenn ich das richtig irgendwie wahrgenommen habe, ist es durchaus auch so, dass das jetzt so in der Fachwelt durchaus auch eine gewisse Begeisterung, glaube ich, hervorgerufen hat. Also man war schon irgendwie, das wurde schon für gut befunden, ne?
Ja, wir haben, also tatsächlich haben wir alle möglichen Wettbewerbe gewonnen und Pitch-Sessions und wir hatten auch eine grandiose Zeit. Also es war schon eine Zeit, die ich auf gar keinen Fall missen möchte. Wir haben die Möglichkeit bekommen, damit Auftritte zu machen, überall auf der Welt. Wir waren bei Günther Jauch im Fernsehen damit und das war alles mega. Ja, es war mega spannend. Es hat alles total viel Spaß gemacht. Aber das ist eben die eine Sache, wenn man aus Leidenschaft so ein Business versucht aufzubauen und dann auf der anderen Seite. Aber es hat mir einer bei der Meet and Pitch Competition, die wir dann am Ende dann trotzdem gewonnen haben, hat einer der Juroren gesagt, ihr habt eine Lösung und seid auf der Suche nach einem Problem, weil wir nicht wirklich ein Problem damit gelöst haben. Okay. Und was wir aber, und was ich heute immer noch glaube, ist, dass diese funktionale Musik und generative Musik, die quasi sich selbst, entweder die selbst entsteht oder die eben durch Sensoren generiert wird, dass das schon was ist, was in der Zukunft mit Sicherheit eine Rolle spielen wird. Sei es jetzt im Biofeedback, Neurowissenschaftsbereich oder im Sportbereich. Ich kann mir schon vorstellen, dass die Idee, die Grundlage war, also diese generativen Soundscapes, die wir dafür gebaut haben, dass das schon was ist, was in der Zukunft in der Musikwelt eine Rolle spielen wird.
Also ich würde es tatsächlich gerne mal ausprobieren, aber ich stelle es mir total cool vor. Also für ganz viele Bereiche. Also auch Kinderbereich zum Beispiel kann ich mir super gut vorstellen.
Wir haben ein Projekt hier in Kreuzberg gemacht, ein Integrationsprojekt, wo wir quasi 12 Kinder zusammengebracht haben, die wirklich sehr verhaltensauffällig waren und überhaupt keinen Bock auf gar nichts hatten und die sich auch untereinander nicht wirklich leiden konnten. Und mit denen haben wir ein zweiwöchiges Projekt gemacht, wo wir die Kinder erst einzeln und dann zusammen haben tanzen lassen, weil man auch zu zweit vor der Kamera tanzen konnte. Und es war total abgefahren. Also erstens hatten die mega viel Spaß und zweitens hat das Ganze auch die Gruppe zusammengebracht und es funktioniert tatsächlich alle. Oder hat funktioniert von 5-Jährigen bis 70-Jährigen. Wir hatten alle davor stehen, alle hatten Spaß. Es ist schon geil, aber Spaß ist halt leider nicht alles.
Kann nicht nur Spaß sein. Genau, das Gegenteil davon ist wahrscheinlich irgendwie so eine gehörige Portion Frust. Also das kann ich mir halt vorstellen, wenn du sagst jetzt, naja, wir mussten es irgendwie dann einstellen, es ging nicht mehr weiter. Wie bist du persönlich damit umgegangen? Ich kann mir nicht vorstellen, dass du dann rausgehst und sagst, okay, hier abschließen, weiter geht's. Ich kann mir vorstellen, dass man dann auch erstmal in so ein Loch fällt.
Tatsächlich war das in meinem Fall, was die Umstände waren da tatsächlich ein bisschen speziell. Also erstens mal in ein Loch bin ich nicht wirklich gefallen, das war schon enttäuschend, aber es war eher so, dass ich ein bisschen, ich hatte so eine gewisse, nicht Wut, aber ich fand es nicht geil, wie wir wahrgenommen wurden bei den Leuten, die uns am Ende dann das Genick gebrochen haben, also bei den Investoren, aber auch bei öffentlichen Fördergeldern. Das ist auch mit einer der Gründe, warum ich den Verband gegründet habe, weil wir diese Förderstrukturen in Deutschland aufbrechen wollen. Wir hatten damals immer das Problem, wenn wir uns beworben haben für Kunstförderung, waren wir zu technologisch, wenn wir uns für Tech-Förderung beworben haben, waren wir zu arty und dadurch haben wir quasi nie eine Möglichkeit bekommen, das Ding mit öffentlichem Fördergeld nach vorne zu bringen und für Investoren war es allzu risky. Ich habe aber damals tatsächlich dann relativ schnell abschließen können damit, weil ich damals ganz anderes gemacht habe. Ich habe dann, ich wohne hier in Friedrichshain und habe dann eine Organisation gegründet, die Friedrichshain hilft heißt. Das war zu der Zeit, als die Flüchtlingssituation war und bin dann in so ein in einen ganz anderen Kosmos reingezogen worden und ist dann damit geendet, dass ich ein Flüchtlingscamp hier in Friedrichshain aufgebaut und geleitet habe für ein halbes Jahr und das hat meinen ganzen Kopf dann so beansprucht, dass ich gar keine Zeit hatte, jetzt irgendwie traurig zu sein oder sonst irgendwas, aber mir war klar, dass ich nach dieser Zeit wieder unbedingt zurück in den Bereich möchte und bin dann ja auch wieder zurück.
Ja, aber Wahnsinn, ne? Das einfach mal so, du sagst das jetzt mal so in 4-5 Sätzen, aber das ist ja schon erstaunlich, das war glaube ich 2015, also wirklich in diesem ja, zu dieser Zeit, das ist ja der berühmte Satz, wir schaffen das vielen, also wo wirklich gerade richtig viele Flüchtlinge kamen. Also was hat dich dazu bewogen, das dann wirklich auch zu machen? Also das ist ja jetzt nichts Einfaches.
Ja, ich bin generell, habe ich so eine Einstellung zum Leben, dass man erstmal immer wieder versuchen sollte, aus seiner eigenen Komfortzone rauszugehen. Und zweitens denke ich, dass geht ein bisschen verloren in dieser ganzen Startup- und Businesswelt, dass eigentlich hat jeder Zeit, so ein bisschen Zeitbudget von seinem Alltag zu nehmen und was Soziales zu machen. Und wenn es nur eine Stunde oder zwei ist jede Woche, wenn das jeder Bürger in Deutschland oder jede Bürgerin in Deutschland machen würde, dann wird die Welt wahrscheinlich anders aussehen. Und ich hatte einfach sehr viel Zeit zu der Zeit. Und dann war das auch so, dass ich hier im Friedrichshain ganz gut vernetzt bin und viele Leute kenne. Und dann habe ich mir gesagt, okay, es gibt überall, es gab, glaube Moabit Hilft waren die ersten. Und dann gab es in jedem Bezirk so Hilftorganisationen. Und dann haben wir uns hier getroffen und dann haben wir beschlossen, wir gründen diesen Verein. Das war auch erstmal nur die Idee. Wir wollten einfach nur Spenden sammeln und die dann eben an die entsprechenden Leute weitergeben. Dass das Ganze dann solche Ausmaße angenommen hat, bis hin zu einer Turnhalle mit 300 Leuten, die da drin schlafen, war am Anfang nicht mein Plan. Und ich hatte auch mega großen Respekt und mega große Angst davor. Aber am Ende des Tages musste da alles so schnell gehen, dass ich gar keine Zeit hatte, irgendwie mich umzuentscheiden oder andere Dinge irgendwie in meinem Kopf stattgefunden haben, dass ich es dann einfach gemacht habe. Und am Ende des Tages bin ich über die Erfahrung heute sehr glücklich.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass das sehr fordernd war oder du zumindest der dann auch, keine Ahnung, enorm viel zum Beispiel über Management vielleicht auch gelernt hast, einfach weil da kommen halt Menschen in größter Not aus unterschiedlichsten Kulturkreisen, vielleicht auch unterschiedlichen religiösen Backgrounds so auf einen Haufen dann, wie du schon sagst, in eine Turnhalle oder dann auch nochmal in andere Bereiche und du musst das managen. Also was hat dich das so gelehrt?
Ja, es war auf jeden Fall definitiv die die größte Managementaufgabe in meinem Leben. Und es war auch von dem, was ich dort alles unter einen Hut bringen musste. Es war ja alles erstmal völlig neu für mich zum Großteil. Und dann waren es, wie du sagst, eben unglaublich unterschiedliche Menschen, sowohl auf der Seite der Bewohnerinnen in der Turnhalle, als auch von den Leuten, die freiwillig geholfen haben und von den Leuten, die quasi der Träger von dieser Halle waren. Und da muss man mit Behörden reden. Und für mich war das eine unglaubliche Aufgabe. Ich habe auch also sehr wenig geschlafen in der Zeit. Ich finde es so ein bisschen, ich hätte eigentlich, es sind auch unfassbare Dinge passiert, an die ich mich nicht mehr alle erinnere, weil es alles so schnell ging. Ich hätte damals eigentlich Tagebuch oder sowas schreiben sollen, weil es tatsächlich eine intensive Zeit war. Aber ja, also was Managementqualitäten angeht, ich glaube, das hat mich mehr gelehrt als alles, was davor und danach war.
Ja, Wahnsinn. Boah, krass, kann ich mir, also enorm, Hut ab. Wie ging's danach weiter für dich? Du hast gesagt, dir war schon klar, dass du wieder zurückgehst in diese ganze Music-Tech-Geschichte. Was war da denn der neue Einstieg sozusagen für dich?
Ich habe mit Nagual Sounds, also mit dem Startup, das ich damals hatte, haben wir wieder an einem Event teilgenommen, das Music Tech Fest heißt. Das hat in London stattgefunden, schon mal in Berlin 2013, in Paris. Und die haben geplant, mit diesem Event nach Berlin zu kommen und haben mich angesprochen, haben gemeint, so, hey, möchtest du nicht irgendwie bei der Organisation mithelfen? Und das kam dann gerade zeitgleich mit meinem Ende in diesem Flüchtlingsheim. Und dann habe ich denen quasi geholfen, das Music Tech Fest hier in Berlin aufzusetzen. 2016 war das. Und wir haben dann ein Music Tech Fest gemacht, ich glaube mit 800 Leuten, die da kamen. Und das Music Tech Fest ist eine Veranstaltung, die in sich einzigartig ist, weil es eine Community von die sagen, das ist eine Worldwide Community of Innovators. Das sind im Grunde genommen Menschen, die aus allen Bereichen kommen. Das sind Leute von der NASA dabei, das sind aber auch Leute von großen Major Labels dabei, genauso wie Hacker, genauso wie Leute, die nicht mal einen Schulabschluss haben, aber super geskillt sind in irgendwelchen speziellen Disziplinen. Und die Idee ist quasi, dass all diese Menschen zusammenkommen für 4-5 Tage und dann ihre eigenen Projekte vorstellen, gleichzeitig aber auch gemeinsam an neuen Lösungen für Musik bauen. Und der Vibe, alles, was da stattfindet, ist so einzigartig und so cool, dass ich gesagt habe, mache ich. Ja, und dann lief das ganz gut und dann bin ich quasi dort geblieben. Die haben mich dann auch mit ins Management-Team geholt und wir haben dann noch ein paar von diesen Music Tech Fests oder heute heißen sie MTF Labs aufgebaut, überall in Europa. Und da war ich dann erstmal bis 2017 quasi im Teil dieser Organisation.
Okay. Und hast dann danach oder parallel irgendwie Music Tech Germany dann auch gegründet? Ne?
Das war direkt danach. Und zwar ging es, das war tatsächlich, das gab mehrere Auslöser. Also zum einen hatte ich während meiner Startup-Zeit auf ganz vielen Events immer wieder Leute getroffen, die zwar voneinander gehört haben, aber sich nicht kannten. Und viele Leute haben ähnliche Lösungen für die gleichen Probleme entwickelt. Und mir war das immer schon damals so, es kann ja nicht sein, dass es irgendwie 5 Lösungen für ein Problem gibt. Wenn ihr euch untereinander austauschen würdet, dann könnten ja alle davon profitieren. Und es gab aber nicht wirklich eine organisierte das Netzwerk, wie jetzt andere Verbände, die es so gibt. Das war der eine Grund. Das andere waren die Fördermittel, die aufgebrochen werden müssen, auch heute noch. Und das war ein Thema. Die internationale Vernetzung war auch ein Thema, wo ich gesagt habe, so, es kann ja, die Deutschen sind immer in Deutschland irgendwie so in sich, aber es ist nicht so wirklich, dass man da draußen was mitbekommt. Und oft ist es dann so, dass eben sowas, was wir hier erfinden, dann woanders monetarisiert wird. Also dass dann das MP3-File das meiste Geld machen heute Leute in anderen Ländern wie in Deutschland damit. Und das ist mit ganz vielen Sachen so. Und das fand ich auch nicht gut. Und der letzte Gedanke war, dass eben beim Music Tech Fest, das ist eine Community, das sind 7000 Leute, die da drin sind weltweit, aber es gibt nicht so wirklich eine Community-Struktur, die das Ganze zusammenhält zwischen den einzelnen Events, zwischen den einzelnen Music-Tech-Fests. Und das fand ich so ein bisschen schade. Und dann dachte ich so, okay, das geht auch anders. Und deswegen habe ich dann beschlossen, einen Verband zu gründen. Und und dann am Ende ist es Music-Tech Germany geworden. Und ich bin ganz happy damit.
Ja, aber im Grunde ist das ein Verein, in dem man auch Mitglied werden kann oder wie ist das aufgebaut?
Genau, wir sind quasi ein Verband, der sich um die Leute kümmert, die die Tools und Services bauen und entwickeln für MusikerInnen, um kreativ zu sein, aber auch um ein ökonomisches Einkommen zu generieren. Also ich sage immer so, alles, was nicht singen, klatschen, stampfen, pfeifen ist, ist quasi Musiktechnologie. Auch jemand, der eine Gitarre baut, ist jemand, der Musiktechnologie baut, bis hin zu Leuten, die sich neue Streaming-Services, Ideen überlegen, Merchandising-Tools oder irgendwas anderes, technologisches oder digital getriebenes, das Teil des Musikökosystems jetzt oder in der Zukunft ist.
Ja, das ist total spannend, weil man tatsächlich, ich auch gemerkt hat in Vorbereitung auf dieses Gespräch, wie weit dann ja auch das gefächert ist. Ne? Im ersten Augenblick denkt man vielleicht tatsächlich daran, dass es um Tools geht, die quasi der Musikbranche helfen, in der administrativen oder wie auch immer. Ne? Aber klar, im Grunde genommen ist ja auch jedes, oder wenn man dann weiterdenkt, jedes Musikinstrument ist ja sehr technisch sozusagen auch. Das ist ja so eine unglaubliche Bandbreite im Prinzip, ne?
Ja, also es ist tatsächlich eine extreme Bandbreite und es wird ja auch mit dem Einzug von neuen Technologien immer noch bandbreitiger sozusagen. Und deswegen haben wir eben auch beschlossen, wir nehmen nicht nur Unternehmen bei uns als Mitglieder auf, sondern bei uns sind auch Forschungseinrichtungen, also die Fraunhofer-Institute sind Mitglied oder Bildungseinrichtungen, Universitäten, die Ausbildung oder Weiterbildung in dem Bereich anbieten. Wir wollten eben sagen, dass es nicht, also diese Industrie ist nicht nur getrieben von Companies, von Startups, sondern die ist eben auch getrieben von viel Forschung und von viel schlauen Köpfen, die sich Gedanken über bestimmte Themen machen. Und ja, mit dem Einzug von neuen Technologien und mit neuen Forschungsergebnissen erweitert sich das immer mehr. Und ja, also, die Musikindustrie oder die Musikbranche an sich ist ja immer mehr technologisch, seitdem es oder schon immer technologisch gewesen. Und jetzt wird es halt immer noch technologischer, weil eben viel mehr digital stattfindet. Und deswegen sind die Leute, die die Tools dafür bauen, halt auch immer wichtiger in meiner meinen Augen.
Ja, wenn du jetzt mal speziell Deutschland anguckst, beziehungsweise so vergleichst, so Stichwort Music Tech, Affinität oder wo steht man gerade oder das auch vielleicht mal mit anderen Ländern vergleichst, kann man da jetzt so, würdest du dir zutrauen, mal grob sozusagen, wo man so in Deutschland steht oder anders auch gefragt, gibt es ein Land, das so besonderen Leuchtturm sozusagen darstellt?
Ich glaube, Deutschland kann sich da auf jeden Fall sehen lassen. Wir sind super gut, was Innovationen angeht. Wir waren auch in der Vergangenheit schon immer gut. Wir haben hier ja vom Grammophon bis übers Mikrofon in Deutschland wurde ja sehr, sehr viel erfunden. Und in dem Bereich sind wir Weltspitze. Also ich glaube, es gibt kein Land, in dem so viel erfunden wurde, das die Musikbranche geprägt hat wie Deutschland. Erfindergeist allein ist aber halt auch nicht alles. Es ist halt auch an viele verschiedene Faktoren noch gebunden und da sind andere Länder besser, also Schweden oder England sind auf jeden Fall Länder, die was dieses Ganze fördern und aufbauen und miteinander vernetzen in dem Bereich angeht, definitiv besser sind wie wir hier in Deutschland. Aber wir können uns auf jeden Fall sehen lassen und ich glaube, dass es eben mit dem Zugang, also dadurch, dass immer mehr Leute sich mit dem Thema beschäftigen und immer mehr Ideen haben, dass es gar nicht mehr so an Länder gebunden ist, sondern dass es viel internationale Kooperationen gibt mit Leuten, die überall auf der Welt sitzen und eben neue Dinge zusammen entwickeln. Also es ist ja Standard heute eigentlich, dass Entwicklerinnen gar nicht aus dem eigenen Land kommen. Also ich kenne hier mit Sicherheit 10, 12 Startups, die haben hier vielleicht einen CTO sitzen und die Entwicklerinnen sitzen in der Ukraine, in Indien oder sonst wo. Deswegen ist es eigentlich immer ein kollaborativer Ansatz, neue Dinge gerade zu entwickeln. Und die Companies werden halt da gegründet, wo es einfach und steuerlich am besten ist. Und das ist definitiv nicht Deutschland.
Ja, okay. Wie ist denn die Situation der Fördergelder? Du hast das eben schon angesprochen. Damals bei euch bei Nagel Sounds war das so, dass du gesagt hast, wir saßen eigentlich genau zwischen den Stühlen, irgendwie von keinem haben wir so richtig Geld bekommen. Du hast es dir auch, oder ihr habt es euch auch selber so ein bisschen auf die Fahnen geschrieben, dass das verbessert wird. Aktuell ist es ja so, wenn man sich so generell in der Startup-Szene umguckt, man hat ja das Gefühl, Geld ist eigentlich in Anführungsstrichen kein Problem, weil man gibt sehr viel Geld auf dem Markt. Wie ist das in dem speziellen Fall dann bei den Music-Tech-Startups?
Es gibt Ansätze vom BMWI, neue Förderinstrumente aufzubauen, die sich mehr auch auf die Kreativwirtschaft fokussieren. Das Ding ist so ein bisschen, in Deutschland sitzen die Leute, die, also erstmal, es gibt zwei große Probleme. Das eine ist, dass Ministerien untereinander keine gemeinsamen Förderstrukturen haben, sodass quasi das Bildungsministerium, also das BMBF, das BVMI, alle haben ihre eigenen Fördergelder, aber es gibt keine kombinierten Fördergelder, was in meinen Augen totaler Quatsch ist, aber ich kann auch mir vorstellen, dass es mit der deutschen Bürokratie schwierig ist, das aufzubrechen. Und da müsste auf jeden Fall was passieren und da sind wir noch nicht wirklich gut. Es ist halt einfach so. Und ansonsten ist es Fördergelder, die Ideen sind da, die Kreativwirtschaft wird leider in Deutschland immer noch nicht mit dem Respekt behandelt und mit dem Ansehen behandelt, das eigentlich verdient in meinen Augen. Wir sind die drittgrößte Industrie in Deutschland, größer als die Stahlindustrie und andere Industrien. Wir erwirtschaften total viel für dieses Land hier und trotzdem ist es wenn es den großen Topf an Fördergeldern gibt, der aufgeteilt wird zwischen allen Industrien, ist die Kreativwirtschaft jetzt nicht unbedingt die am meisten bekommt oder wo man sich am meisten Gedanken drüber macht, was es für Förderstrukturen geben könnte, sondern es wird halt immer noch in die gleichen Töpfe Geld gepumpt. Liegt mit Sicherheit auch an der Lobbyarbeit, die in anderen Verbänden und in anderen Industrien natürlich viel stärker ist, weil dort mehr Geld ist und mehr privatwirtschaftliches Geld, das dann dort auch reingepumpt wird. Und natürlich sind die Netzwerke und die Verbindung von der Politik in diese Industrien auch anders wie in der Kreativwirtschaft. Aber ja, da gibt es noch so viel aufzuholen und da muss ich auch noch einiges tun in der Zukunft, wenn Deutschland da weiterhin eine Rolle spielen möchte, die groß ist.
Ja, und wenn ihr oder wenn die Mitglieder bei euch, also die Leute, die etwas entwickeln, wenn die zur Musikbranche gehen, auf wie viel Gegenliebe stoßen die dann mit ihren Ideen? Ich hatte mal gelesen, das fand ich auch ganz interessant, musste mal sagen, ob das noch so stimmt. Ich hatte mal gelesen, dass du, glaube ich, gesagt hast, naja, wenn du was machen willst in der Musikbranche, dann musst du es erstmal was Erfolgreiches haben und dann kannst du halt hingehen und sagen, so, dann läuft's so. Wenn du zum Künstler gehst, so, die haben halt voll Bock auf was Neues, was noch keiner kennt. Ist das gerade in der Musikbranche immer noch so?
Ich finde es, ja, es ist so schwierig, jetzt die Musikbranche unter in einen mhm. Deckel zu packen. So, die Musikbranche an sich ist ja auch total unterschiedlich und divers. Ich habe, wir wollen auf jeden Fall mehr Brücken bauen zwischen den Leuten, die Dinge erfinden, und der traditionellen Musikindustrie, wie ich es jetzt mal nenne. Weil eben in der Vergangenheit diese Schieflage entstanden ist. Also ich kann es verstehen, dass sich die großen Labels aufregen über Läden wie YouTube, die Geld machen ohne Ende und ganz wenig ausbezahlen. Das liegt aber halt daran, dass ein Tech-Konzern diese Plattform erfunden und gebaut hat. Und das muss man auch ehrlich sagen, dass am Anfang die großen Major-Labels das als Witz dachten und quasi überhaupt nicht gedacht haben, dass es irgendeine Relevanz spielen könnte. Und so ist es mit ganz vielen Dingen, die in der Vergangenheit erfunden wurden von Technologieunternehmen und die dann von der Musikbranche erstmal belächelt wurden. Und dann später, wenn es eine signifikante Größe erreicht hat, dann wurde sich natürlich eingemischt. Und momentan ist es schon, also man darf ja auch nicht diese Macht von großen Katalogen und von Lizenzrechten, die ja die großen Labels hier haben, unterschätzen. Also ein YouTube oder ein Spotify ohne die Lizenzverträge, von denen keiner weiß, wie sie aussehen, mit den großen Labels, würde keinen Sinn machen. Deswegen, ja, es ist schon, also ich würde dazu immer noch stehen, es ist schon so, dass wir reden jetzt erstmal nur über die großen Labels, dass die also es hat sich viel verändert, aber dass sie immer noch ein großes Problem damit haben, sich auf Innovation einzustellen und aktiv Innovation zu fördern. Und ich habe in der Vergangenheit einfach so viele Dinge erlebt, wo Dinge schiefgelaufen sind. So ein Ding wie TikTok hätte in Deutschland erfunden werden können, wenn dieses Major-Label, also es gab damals ein Startup, mit dem ich damals bei der Medium war, und ich saß daneben, wir hatten ein Gespräch mit einem VP von einem großen Major-Label in UK und haben denen eben so eine Art TikTok gezeigt. Das war 2013. Das Einzige, was dieser alte Mann gesagt hat, war so, ey, und die hatten halt als Beispiel, hatten die ein paar Songs von seinem Label mit in dieser App, um eben zu zeigen, ne, damit er direkt den Zugang zu findet. Und das Einzige, was er gesagt hat, ist so, wie die auf die Idee kommen, die Musik von seinem Label in dieser App zu verwenden, ohne das lizenziert zu haben. Und dann haben sie gesagt, wir würden es ja gerne lizenzieren, aber das ist für uns halt, gibt's keine Möglichkeit. Und am Ende des Tages mussten sie die App wieder zumachen und haben dann eine andere sehr erfolgreiche App auf den Markt gebracht. Und heute ist TikTok eben nicht in Deutschland erfunden worden, sondern woanders. Und jetzt haben wir den Salat. Und ich glaube, das ist was generell ein Problem war in der Vergangenheit. Aber man muss auch sagen, dass es jetzt bei den großen Major-Labels zum Beispiel sich in den letzten 2-3 Jahren schon viel getan hat. Es gibt jetzt überall Innovationsabteilungen. Es gibt Leute, die dafür abgestellt wurden. Es gibt ein viel größeres Interesse, sich auch mit Startups auseinanderzusetzen. Es gibt mindestens 2 Major-Labels, von denen ich weiß, die eine Art Innovation-License, würde ich es jetzt mal nennen, auf den Weg gebracht haben. Das bedeutet, dass eben Startups Zugang zu dem Katalog von diesem Label haben können und damit arbeiten können, bis sie eine signifikante Größe haben, um dann erst die Lizenzgebühren zu zahlen. Also passiert schon voll viel, aber es sind dicke Bretter, die müssen gebohrt werden, lange alte Strukturen, die jetzt sich verändern müssen, und mit der ständigen Bewegung, die in der Musikbranche ist, wird das auf jeden Fall auch stattfinden. Auf der anderen Seite geht es der Musikbranche gerade zumindest den Großen so gut wie noch nie, und die sehen nicht unbedingt einen großen Änderungsbedarf, weil sie es natürlich toll finden, wie es gerade ist. Kann ich auch nachvollziehen.
Jetzt hören ja hier auch viele Leute zu, so hoffe ich es doch, so hören auch viele Leute zu, die aus dem Indie-Bereich kommen. Die haben jetzt mit Nature gar nicht so viel zu tun. Und für die ist das jetzt vielleicht erstmal alles noch relativ, naja, wie soll ich sagen, die haben jetzt vielleicht mal ganz andere Probleme. Die denken jetzt noch gar nicht so. Wie können die denn so anfangen? Also wenn du sagst, so, naja, die Großen, so, denen geht's vielleicht noch zu gut. Was denn da mit den Indies? Was können die denn jetzt machen? Wie können die euch helfen? Oder was könnt ihr, oder was würdet ihr euch von denen wünschen? Wie könnte man da zusammen quasi sich einen Vorteil verschaffen?
Ja, also du, das ist auch da, ist es wieder total divers bei den Indies. Das sind nicht mit Sicherheit nicht alle gleich und haben auch nicht mit Sicherheit nicht alle die gleichen Interessen und Ideen für die Zukunft. Generell ist es so, dass wir als Verband immer sehr offen sind für Gespräche und wir freuen uns auch immer, wenn Indie-Labels oder Verlage, kleine Verlage auf uns zukommen und sagen so, hey, habt ihr nicht eine Lösung für folgendes Problem? Wir haben hier dies, das Problem und gibt's nicht eine Lösung für. Ich glaube, das ist der beste Ansatz. Also wenn da draußen jetzt Indie-Labels zuhören, die vor einem Problem stehen, vor einem technologischen Problem, das sie gerne gelöst haben wollen, das heißt in der Distribution von ihrer Musik oder auch im kreativen Prozess beim Arbeiten oder was es sonst für Möglichkeiten da draußen gibt, dann sind wir dafür immer ein Ansprechpartner und wir versuchen dann auch immer diese Indie-KünstlerInnen oder Labels mit den jeweiligen Startups und mit den jeweiligen Leuten zusammenzubringen, die eben vielleicht eine Lösung für deren Problem haben. Das ist momentan der beste Weg. Eigentlich sollte sowas über die Verbände laufen, also dass quasi der eine Verband mit dem anderen Verband Workshops aufsetzt oder vielleicht Möglichkeiten aufsetzt, damit sich beide Welten mehr treffen können. Und das ist so ein bisschen schwierig, muss ich auch ehrlich sagen. Da ist jetzt nicht unbedingt so, dass es ein riesiges Interesse bei den Verbänden in der Musikindustrie gibt, sich mehr mit Innovation und Technologie auseinanderzusetzen, sondern die sind mit ihrem Alltagsgeschäft relativ busy. Und deswegen empfehlen wir Indie-Menschen da draußen, sich einfach direkt bei uns zu melden, wenn sie irgendwas haben. Oder eben unsere Veranstaltungen, die wir immer mal wieder machen, zu besuchen und da dann eben direkt in Kontakt zu treten mit Leuten.
Ja, da habe ich direkt 2, 3 Ideen.
Sag mal.
Nein, das ist ja wirklich so. Also wenn ich das höre, was du mit deinem oder was ihr mit eurem Startup gemacht habt, das ist natürlich, ne, jetzt so, ich meine, wir sind ja auch ein Indie-Label so, ne? Mhm. Und ich kann das durchaus nachvollziehen, dass man natürlich, dass der Alltag ist schon sehr voll, aber gleichzeitig versuchen wir auch immer wieder nach vorne zu gehen und zu denken, wie kann einem sowas helfen, ne? So jetzt mal ganz provokant gefragt, so, wie mühsam ist denn die Arbeit in der Musikbranche aktuell, wenn man zum Beispiel jetzt so ganz simple Tools hat, wie so ein MPN, und die schicken dir 2021 ein Newsletter raus, wo drin steht: Herzlichen Glückwunsch, wir können jetzt MP3s bemustern.
Ja, aber die Frage ist, wo liegt da das Problem? Also wer an welcher Schnittstelle ist dieses Problem aufgetreten?
Ja, das ist eine gute Frage, ne? Aber das ist halt so, wie gesagt, also das ist jetzt alles vielleicht so ein bisschen low-hanging fruits, keine Ahnung, aber auch da, ne, Thema Bemusterung, ich kenne halt sehr viele Labels, wir nutzen es ja auch, wenn es darum geht, so Alben zu bemustern oder Songs zu bemustern, man nutzt Haulix, ich weiß nicht, ob du das kennst, so, ne, so ein Bemusterungstool aus den USA, weil es eigentlich gar keine andere richtige Alternative gibt, so, also tatsächlich ist das so eins der, also wir haben damals auch viel geguckt, ich kenne viele, die das auch nutzen. Ist total simpel, aber es gibt halt nichts in Europa so richtig. Und wie gesagt, MPN ist für uns irgendwie schwer zu durchblicken, wie das genau so funktioniert. Es ist relativ teuer und das ist so simpel. Und da denkt man sich so, Wahnsinn, dass das einfach keiner in Europa baut, sowas.
Ja, das ist ja gut. Ja, es kann halt nicht alles überall gebaut werden, das ist richtig. Aber da gibt's natürlich Möglichkeiten, sich selber dran zu setzen und zu sagen, so, okay, wir bauen das jetzt einfach selbst und wir suchen uns die Entwickler dazu. Das habe ich tatsächlich bei so ein paar Startups schon erlebt, dass sie gesagt haben, so, wir haben hier ein Problem, wir bauen das einfach jetzt selber und suchen uns Entwickler und bringen das einfach auf den Weg. Ich glaube, das ist ein Weg, das zu machen. Und das andere ist eben vielleicht tatsächlich eine gute Idee. Vielleicht sollten wir mal so Formate aufsetzen, in denen wir Leute wie dich einladen oder andere Leute da draußen und quasi diesen, vielleicht so einen Reverse-Pitch machen, dass wir sagen, so, okay, wir bringen Leute aus der Musikbranche und wir setzen ins Publikum lauter Leute aus der Music-Tech-Branche und lauter Entwicklerinnen und Leute, die offen sind, solche Startups auf den Weg zu bringen. Und wir lassen uns quasi von den Leuten aus der Musikbranche mal die Probleme nennen, vor denen sie heute noch stehen. Und dann findet sich vielleicht jemand, der das lösen kann. Also ich mache ja auch noch in Berlin diese Berlin Music Tech Meetups, die mache ich alle 2 Monate, unregelmäßig gerade. Und das ist immer ganz geil. Wir haben da so eine Wall of Opportunities und nennen wir das. Das ist ein riesen Blatt Papier, wo die Leute während der Veranstaltung, während dem Meetup Sachen draufschreiben können. Und da kann jeder draufschreiben, wenn er einen Job sucht oder wenn er irgendwelche besonderen Skills hat, die er anbietet. Oder andere Leute können eben auch Sachen draufschreiben, wenn sie irgendwelche Probleme haben, wo sie Lösungen suchen. Und da sind schon die krassesten Dinge draus entstanden und haben sich Leute zusammengefunden, die dann Unternehmen gegründet haben oder die gemeinsam dann an einem neuen Musikinstrument gearbeitet haben. Die Bereitschaft, sich diesem Problem entgegenzustellen und zu sagen, wir wollen eine Lösung für bauen, die ist auf jeden Fall da in der Szene hier. Und das ist vielleicht eine gute Idee, das mal auf dem Weg zu machen. Das
nehme ich mal mit. Ja, super cool. Also da hätte ich, wie gesagt, gleich 2, 3 Ideen. Weil gerade so als Label, auch da, wie gesagt, ich weiß nicht, ob das jetzt so ein großer Business Case ist, aber es ist Wahnsinn, wie viel Metadaten man hat. Und der eigentliche Wahnsinn ist, wo man die überall quasi aufs Neue hochladen muss, ne? Dass das quasi nicht zentralisiert verteilt werden kann, zum Beispiel. All solche Dinge.
Das ist ein Problem, das auch keiner lösen kann, der dann da im Publikum vielleicht sitzen würde. Das ist ein Musikbranchenproblem, das ist ja auch schon so alt ist wie die Musikbranche. Da ist es, vielleicht müssten da einfach mal die Verwertungsgesellschaften und die großen Labels und die ganzen Leute, die eben momentan da im Weg stehen, dass es eine einheitliche Datenbank gibt, sich mal endlich zusammensetzen. Das wurde in der Vergangenheit schon probiert. Das ist auf so vielen Leveln bescheuert, dass es, da brauchen wir nicht drüber reden. Das macht überhaupt keinen Sinn, dass wir so viele Verwertungsgesellschaften haben und dass wir so viele verschiedene Arten von Metadaten haben, die überall hochgeladen werden müssen und dass es keine zentrale Datenbank gibt. Und das ist auch das gleiche, genau dieses Problem haben wir auch, wenn es um die Lizenzierung von Musik im Internet geht. Das ist tatsächlich ein Fass ohne Boden, das dort Probleme macht. Das könnte man auf jeden Fall lösen, aber da technologische Lösung dafür zu bauen, ist gar kein Problem. Das Problem ist eher, dass es strukturell dort hakt.
Okay. Gut, widmen wir uns weniger dem Problem, also wieder ein paar schöneren Dingen. Ich habe gesehen, du hast jetzt gerade mal wieder etwas Neues gegründet. Also du hast schon, wir können glaube ich nicht auf alles eingehen, wo du so drin rumfuhrwerkst, aber du hast jetzt gerade Wicked Artists gegründet, habe ich gesehen. Es gab irgendwie eine Vorgängeragentur, glaube ich, da warst du, glaube ich, eher beraten. Jetzt eine Booking-Agentur, die hast du zusammen mit Dennis Kastrup gegründet. Sag mal, was macht ihr da? Warum gründet man jetzt noch eine Booking-Agentur?
Ja, wir hatten das schon lange vor. Wir wollten das eigentlich im Februar schon machen, aber während Corona eine Booking-Agentur zu gründen, ist extrem dämlich. Deswegen haben wir gesagt, wir hoffen einfach mal, dass es jetzt bald vorbei ist. Das ist eine sehr spezielle Booking-Agentur, beziehungsweise unser Roaster ist sehr speziell. Wir konzentrieren uns auf Creative Technology und New Media Artists. Unsere KünstlerInnen, die momentan dabei sind, es sind 13 an der Zahl, drücken sich alle sehr außergewöhnlich in ihrer Kunst aus und nutzen alle Technologien auf eine besondere Art und Weise und zeigen quasi auch mit ihrer Art der Kunst, was möglich ist, wenn man diese Technologien in Installationen oder in Performances einbaut. Und die Idee dahinter ist, dass wir zum einen diese KünstlerInnen mehr in den Mainstream bringen möchten. Also wir möchten, dass diese Künstlerinnen auf Festivals stattfinden, dass es Auftrittsmöglichkeiten gibt. Bisher gab es keine Booking-Agentur. Die hatten auch alle Künstlerinnen, die wir haben keine Booking-Manager oder so früher gehabt. Das gab keine Möglichkeit für die. Die musste mal alles in Eigenregie machen. Da gibt es noch diese Strukturen, die es jetzt in der Musikbranche gibt, die gibt es jetzt bei diesen Künstlerinnen nicht. Bei uns machen auch fast alle Musik. Also wir haben 2 oder 3 Künstlerinnen dabei, die keine Musik machen oder nur Musik als Beiwerk haben, aber generell machen alle Musik. Und ja, die eine Idee ist, dass wir die in den Mainstream bringen wollen, beziehungsweise mehr stattfinden lassen wollen. Auf der anderen Seite habe ich persönlich eine große Nachfrage erlebt jetzt vor Corona bei Konferenzen und bei größeren Unternehmen, die eben sagen, wir wollen auf unseren Veranstaltungen gerne, gerade bei technologischen Konferenzen, wir wollen halt ganz gerne Artists haben, die auch zum Thema passen und die eben nochmal dieses Technologiethema auf eine ganz andere, anschauliche Weise dann anbieten und darstellen. Und ja, genau, deswegen haben wir diese Agentur gegründet, die jetzt erst eine Woche alt ist und die jetzt mein großes Fokusprojekt mit Dennis zusammen ist in den nächsten Monaten und Jahren. Weil das muss ich auch nochmal dazu sagen, dieser Verband ist jetzt nichts, was ich Vollzeit mache oder dafür bezahlt werde, sondern es ist tatsächlich ein Ehrenamtsjob sozusagen. Und nebenher braucht man immer noch einen Weg des Einkommens und ich habe so viele Ideen in meinem Kopf, dass ich jetzt froh bin, dass diese eine raus ist und dass die jetzt umgesetzt werden kann. Und ich glaube, das wird ganz geil. Also das Feedback, das wir jetzt bekommen haben, ist super gut. Und die ersten Bookings sind auch schon reingekommen. Also von dem her, super. Ich seh da ganz optimistisch in die Zukunft.
Ist ja jetzt auch eine gute Gelegenheit, nochmal Werbung dafür zu machen. Vielleicht auch nochmal, dass man es nochmal konkreter fassen kann. Kannst du vielleicht mal so 1, 2 Beispiele geben, also was diese Künstlerinnen und Künstler dann konkret machen?
Ja, gerne. Also wir haben einen Künstler, der dabei ist, Moritz Simon Geis zum Beispiel. Er ist eigentlich Robotikingenieur, aber auch Produzent elektronischer Musik, hat mit Maus und Mars und mit verschiedenen Leuten Musik produziert. Und der nutzt eben seine beiden Skills und vereint die, indem er Roboter baut, die Musik machen. Und mit diesen Robotern kann er ein zweistündige Sets spielen, die keinem Techno-Set hinten anstehen müssen von Leuten, die es auf traditionelle Art und Weise machen. Gleichzeitig versucht er aber auch mit den Instrumenten, die er baut, neue Klanglandschaften zu schaffen. Jetzt gerade hat er eine Art Vibraphon nachgebaut mit einem Haufen verschiedener Roboter, mit denen er Live-Performances macht, die dann eher so in dem Ambient und in dem Ambient-Bereich sind. Genau, und der bringt seine Roboter mit und performt dann damit auf der Bühne oder baut sie als Installation auf. Er hat so einen Schrank gebaut, der eine 808 ist, wo die quasi gesteuert werden kann von Zuschauern. Das ist zum Beispiel ein Künstler. Dann haben wir eine Künstlerin dabei, Chagall, die in Holland wohnt. Die benutzt die Mimo-Gloves. Das sind Handschuhe, die quasi es erlauben, Digital Audio Workstations zu steuern, allein durch Bewegung in der Luft. Und die nutzt diese Handschuhe aber auch noch, also man kann damit alles steuern, was mit MIDI geht. Und die nutzt diese Handschuhe aber auch noch, um quasi ihre Lichteffekte auf der Bühne zu steuern, und hat noch 12 Drohnen, die um sie rumfliegen, die mit den Tänzerinnen im Einklang tanzen und singt dazu noch ganz großartig.
Das ist total irre, das würde ich mir tatsächlich mal gerne angucken. Ja, das ist aber anscheinend auch nicht mehr so ganz so weit entfernt von dem, was ihr da vor ein paar Jahren gemacht habt, ne?
Richtig, deswegen habe ich, glaube ich, auch so einen Zugang zu dieser verrückten, weirden Welt von diesen ErfinderInnen da draußen, die sich mit Technologie beschäftigen. Ich finde es einfach unglaublich spannend, wenn Menschen sich was aneignen, was eigentlich nicht für den Zweck entwickelt wurde, und dann daraus was Kreatives schaffen. Und da haben wir eine ganze Bandbreite. Wir haben eine Jazz-Drummerin, die sich einen Tress 3D geprintet hat, wo sie quasi Jazz auf ihren Sensoren spielen kann, die sie in das Tress eingebaut hat. Wir haben einen, der hat ein Lego-Roboter-Orchester gebaut. Wir haben ganz viele verschiedene Menschen, die alle was ganz Außergewöhnliches machen. Und ich finde das erstmal spektakulär. Zweitens klingt es meistens auch wirklich richtig gut. Und drittens, glaube ich, ist es auch eine Möglichkeit gerade für Artists da draußen, die eben sagen so, hey, ich bin jetzt eigentlich an dem Punkt in meinem künstlerischen Ausdrucksvermögen angekommen. Ich würde mal gerne gucken, was gibt's denn so Neues? Und mit denen, da kann man sich erstmal angucken, was geht. Und zweitens kann man mit denen sich auch unterhalten und kann eben von denen dann auch Tipps bekommen, was man sonst noch so machen kann. Und ich glaube, umso reichhaltiger die Möglichkeiten sind, sich kreativ auszudrücken, umso reichhaltiger wird auch die Musiklandschaft da draußen, auf der Performance-Seite, aber auch auf der musikalischen Seite an sich.
Ja, Hammer. Klingt total krass. Also kann mir schon vorstellen, dass diese Künstlerinnen und Künstler es total schwer haben, in den Mainstream zu kommen. Von dem her kann ich das total nachvollziehen, dass du sagst, ey, dem wollen wir jetzt mehr Sichtbarkeit geben. Wobei ich halt glaube, sobald die halt irgendwo stehen, sind die ja komplett total sichtbar.
Ja, das stimmt, ja. Man muss sie nur erstmal irgendwo hinstellen können, das stimmt. Ja. Aber ja, also es ist nicht einfach, aber wir sehen ja auch, also ich glaube, auch da ist es wieder so ein Ding, ich weiß nicht, ob das so ein, das ist ein Kulturding wahrscheinlich, wenn man nach Südkorea guckt oder nach Japan guckt, wo man so visuelle Popstars wie Hitsune Miku hat, die dort Stadien füllen kann. Ich habe oft die Unterhaltung mit Leuten drüben, die hier fragen, so, haben wir das jetzt auch bald in Deutschland? Und ich glaube, das ist ein Kulturding. Die da drüben, also erstmal denke ich, wenn man nach Japan guckt, weiß man immer, wie die Welt in 10 Jahren aussehen könnte. Und dann ist es da drüben eben auch noch von der Audience, die jetzt so ein virtueller Star generiert, was anderes wie hier in Deutschland. Ich bin gespannt, irgendwann wird's hier auch kommen. Aber also deswegen glaube ich, dass es auch von der Akzeptanz der Audience immer so eine Sache ist, wann sind die bereit für neuen Scheiß. Und wir versuchen eben diesen Moment zu kreieren mit unseren Künstlerinnen.
Wahnsinn. Echt. Bin gespannt. Das behalte ich gerne mal weiter im Auge. Was sind denn so gerade Themen? Du hast gesagt, du sprühst vor Ideen, aber was sind gerade so Themen, wo du sagst, naja, die bewegen mich eigentlich gerade, die begeistern mich gerade auch so im Hinblick auf die nächsten Monate oder 1-2 Jahre. Also, wo muss man so ein besonderes Augenmerk gerade drauf haben?
Also von der Musikbranchenseite her gesprochen oder was sich da in der nächsten Zeit entwickelt, es gibt so 3-4 Technologien, die von denen ich sagen würde, dass sie in der nächsten Zeit eine super große Relevanz spielen. Das eine ist mit Sicherheit künstliche Intelligenz, das haben wir jetzt schon ein paar Jahre. Es gibt ja auch schon einen Haufen Tools dafür, es wird ja auch schon fleißig angewendet. Es gibt aber immer noch so viele Dinge, über die man sprechen muss, gerade wenn es um die kreativen Sachen gibt und die Outputs, die künstliche Intelligenzen erschaffen können. Also ich glaube, dass da ganz viel passieren wird. Ich finde das super spannend, sowohl auf der Musikproduzentenseite als auch auf der Seite, wo man quasi Dinge normalerweise in Labelstrukturen abwickeln muss, die aufwendig sind und Zeit kosten und die eben durch eine KI leichter gelöst werden können. Da wird sich, glaube ich, total viel Spannendes entwickeln. Ich glaube auch, dass es vielleicht eine neue Art von Genres geben wird, die sich dadurch aufbauen könnte. Also künstliche Intelligenz finde ich ein super spannendes Thema. Spatial Audio, also 3D-Audio, ist, glaube ich, was auch da habe ich vor ein paar Jahren mit Freunden zusammen hier das Spatial Media Lab hier in Berlin gegründet, wo wir gesagt haben, wir wollen unbedingt, dass dieses Thema mehr Gewicht bekommt. Und jetzt haben wir ja zumindest schon ein paar Streaming-Services, die die Möglichkeiten anbieten, mehr schlecht als recht, 3D-Audio-Content anzuhören. Das Problem, das wir damals eben hatten, als wir dieses Spatial Media Lab hier gegründet haben, war, wenn man zu Musikerinnen geht und sagt, oder zu Produzentinnen geht und sagt, hey, wie sieht's denn aus mit dem Thema Spatial Audio? Hast du Lust, dich damit auseinanderzusetzen? Das ist doch total spannend. Man kann neue Hörerlebnisse schaffen und für diese ganze immersive Welt, in die wir alle gehen mit diesem Buzzword Metaverse und mit diesem ganzen Thema, da spielt Audio eine total wichtige Rolle. Die meisten reden über visuelle Sachen, aber Audio ist die tragende Säule, um wirklich ein massives Erlebnis zu haben. Ja, dann ist es halt oft die Aussage gewesen, so ja, warum soll ich mir das drauf schaffen, dafür zu produzieren, wenn ich keine Verwertungsmöglichkeiten dafür habe? Also es gab damals keine Streaming-Services, die diesen Codec hatten, dass man es anhören konnte. Und es gab auch keine Veranstaltungsflächen, wo man dann die Möglichkeit hatte, dieses Spatial-Audio-Erlebnis auch in den Raum zu bringen. Und ich glaube, das ist total spannend. Jetzt mit diesen ersten Schritten von Amazon und von anderen Streaming-Services ist der erste Schritt getan. Und es gibt auch immer mehr Künstlerinnen, die sich mit dem Thema auseinandersetzen. Wenn jetzt noch Venues ausgestattet werden mit der Möglichkeit, das dort live zu spielen, dann ist Wahnsinn, das auf jeden Fall ein Riesenthema. Und auch was das Thema Metaverse und Virtual Reality ich bin kein großer Fan und glaube auch nicht wirklich an Virtual Reality, dass das eine Zukunft hat im Mainstream. Aber dieses Thema Augmented Reality, ich glaube, wenn das sich etabliert hat, dann wird das unser Leben verändern, wie die Smartphones das Leben verändert haben. Das wird eine unglaubliche Revolution. Und dann wird Sound und Musik eine Riesenrolle spielen und wird wieder neue Möglichkeiten schaffen. Das ist sehr, 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 sehr spannend und da passiert gerade sehr viel. Und als drittes Thema, klar, Web 3.0, Blockchain, alles, was man gerade so hört, was in deiner letzten Folge war über NFTs.
Ja.
Ist ein Riesenthema, ist super spannend, passiert voll viel, wird mit Sicherheit auch große Veränderungen schaffen in der Musikbranche. Aber das ist noch sehr, sehr früh gerade und das macht es aber eben so besonders spannend, weil man sieht auch voll viele Projekte, die failen, die nicht funktionieren, weil eben Leute gedacht haben, sie machen was und werden damit reich, aber so funktioniert es halt nicht. Und auch diese ganze Community und dieses ganze Movement, das dahinter steckt, zu dem zumindest ich in meiner Bubble so connected bin, erinnert so ein bisschen wie an die Pirate Bay Zeiten oder Napster Zeiten vor vielen, vielen Jahren, also vom Vibe her. Und vermutlich auch wird es den ähnlichen Impact haben, wie damals Napster hatte. Aber es wird noch ein bisschen dauern.
Okay, ja, er ist total spannend. Also tatsächlich war das wirklich so, die Folge mit Camilo Loporto, von der du sprachst, von dem Gründer von Nifties, dem Auktionshaus für kuratierte NFTs. Für mich halt auch noch mal wirklich so eine komplette neue Welt. Und ich denke halt auch, da müssen viele erstmal so reinwachsen, ne? Weil das wirklich auch nicht einfach so zu verstehen ist.
Ja, auf jeden Fall. Und es ist vor allem, also ich muss sagen, ich fand diese Folge von einem Podcast tatsächlich sehr gut, weil der Camello das geschafft hat, das sehr auf den Punkt zu bringen und jetzt auch gar nicht diese, also ich habe in den letzten 6 Monaten bestimmt Workshops zu über 300 Leuten aus der Musikbranche gegeben über dieses Thema Web 3.0 und es gibt viele, viele Missverständnisse, ist auch ein kompliziertes Thema, wenn man so erstmal überall mitkriegt, was da für immense Beträge bezahlt werden und was dann da alles dahinter steckt und dass man sich erstmal neuen Gedanken zulegen muss, dass es eben dezentrales Internet gibt und dass es eben eine ganz andere Struktur vielleicht geben wird in der Zukunft und das fand ich, hat er ganz gut auf den Punkt gebracht und da, ja, es liegt, glaube ich, auch da wie oft im Leben an Aufklärungsarbeit, also je mehr Leute aus der Musikbranche, aus der etablierten, traditionellen Musikbranche sich damit auseinandersetzen und nicht nur mit dem Gedanken, oh, da ist ein neuer Revenue-Stream und ich kann wieder woanders Geld verdienen, sondern tatsächlich das auch von der ideologischen Seite betrachten und das als eine Chance sehen, Dinge neu zu denken und neu aufzubauen. Umso mehr Leute davon aufgeklärt sind, umso besser wird es dann auch funktionieren, umso weniger wird wieder irgendeine Tech-Mannschaft oder irgendein Tech-Gigant sich den Kuchen von der Musikbranche wegnehmen, sondern diesmal ist es tatsächlich so, dass es auch von innen raus passieren kann.
Ja. Aber apropos Geld, hast du mitgekriegt, für wie viel der Songtext zu King of Rap von Kool Savas über den Tresen ging?
Ja, habe ich heute gelesen. Ist auf jeden Fall abgefahren. Hätte ich nicht gedacht.
Das ist total krass. Also noch krasser ist ja die Geschichte dahinter, ne? Das wird ja für 30.000 Euro ersteigert und dann hat aber jemand nochmal 150.000 Euro dafür bezahlt.
Ja, krass. Ja, das ist total geil. Also ich finde das wird
direkt weiterverkauft.
Ja, man kann es direkt weiterverkaufen. Also ich finde es super, dass es direkt weiterverkauft wurde. Man weiß, also weiß man, wer der Käufer ist? Nee, weiß man nicht.
Nee, das weiß man nicht. Aber Carmelo meinte, ich weiß jetzt nicht, wie öffentlich das ist, aber es lief quasi noch in diesem Rahmen, in diesem Nifty-Rahmen, sagen wir mal so.
Ah, okay, geil.
Also total abgefahren.
Ja, ich finde, also...
Also die Summe finde ich halt auch abgefahren, ehrlich gesagt.
Ja, man muss halt, wer hat die Kohle dafür? Also ist es ein Fan? Es ist schwierig, glaube ich nicht. Es ist wahrscheinlich jemand, der das als Anlage sieht und sich das, also ne, es gab dieses Wu-Tang-Album, das der Martin Schreil dann da gekauft hat. Es ist nicht immer so, dass diese Einzigartigkeit und diese aufgeladene Wert von einem Artefakt, dass das dann unbedingt immer in den Händen landet, das sich der Künstler vorgestellt hat. Und gerade bei einem Künstler wie Kool Savas, also ich meine, der ist jetzt, die Fans sind ja auch schon ein bisschen älter geworden, ne? Da kann schon sein, dass jemand die Kohle hat, aber ich glaube, war wahrscheinlich ein Sammler. Und ich bin nicht mit allem einverstanden, was sie bei Nifty da machen. Also ich bin selber mit Hip-Hop sozialisiert worden und fand es nicht gut und auch nicht schlau und auch nicht zu Ende gedacht, dass sie diesen Songtext verbrannt haben und den jetzt nur noch als digitales Artefakt anbieten, weil es nicht notwendig gewesen wäre. Das ist ein krasses Herz, in deinem Podcast auch nochmal gesagt, man kann eben diese NFTs auch an analoge Güter binden. Man hätte nicht so einen Kulturschatz verbrennen müssen, das verstehe ich nicht. Aber ja, aber ansonsten freut es mich, dass es da eine Akzeptanz gibt und dass gerade solche Künstler sich jetzt mit dem Thema auseinandersetzen und das dann auch mehr in den Mainstream bringen. Und die größte Hürde ist mit Sicherheit, dass sich viele Fans und viele Leute, die wahrscheinlich sich Kunst oder Musik kaufen würden, bisher noch nicht so wirklich mit diesem Web 3.0-Thema beschäftigt haben. Für viele klingt es total kompliziert, sich eine Wallet aufzumachen und digitales Geld hinzuschieben. Und dann, das ist für alle noch so, wow, was ich nicht verstehe, mache ich nicht. Also lasse ich erstmal die Finger davon. Deswegen ist es gut, dass es Leute aus der Musikbranche gibt, die Türen aufmachen für die Zukunft in dem Bereich.
Wobei ich zumindest ja auch sagen muss, dass solche Summen ja auch erstmal viele Leute abschrecken würden. Ne? Also wenn man das dann direkt miteinander in Verbindung setzt, würde ich jetzt auch nicht auf die Idee kommen, mich weiter damit zu beschäftigen, weil das komplett out of range wäre für mich, ne?
Das ist richtig, ja. Aber auf der anderen Seite gibt's ja noch mehr. Also es ist jetzt, vielleicht, das ist ein guter Punkt. Vielleicht muss man tatsächlich auch mal ein bisschen mehr die Projekte vorheben, die eben für jeden zugänglich sind. Also es gibt Opulus und Songvest und es gibt verschiedene Projekte, wo man eben sich an Songs beteiligen kann für einen schmalen Taler. Schon ab 16, 19 Euro kann man sich da an Songs beteiligen und ist dann an dem Erfolg des Songs dann auch direkt beteiligt in der Zukunft. Diese Projekte müsste man vielleicht ein bisschen mehr in den Fokus stellen, um dann eben auch junge Leute zu motivieren, sich damit zu beschäftigen. Da hast du vollkommen recht. Also klar, 150.000 Euro, da denkt sich dann jeder so, okay, brauche ich mir gar nicht mehr die nächsten Auktionen angucken, weil ich bin wahrscheinlich keiner, der damit bieten kann. Aber wahrscheinlich, oder das hat er auch gesagt, will Nifty ja auch diese Zielgruppe erstmal ansprechen und haben wir vielleicht in der Zukunft auch nochmal andere Pläne. Und von der monetären Seite und von der Business-Seite ist es ja auch kein blöder Weg, das so zu machen.
Nee, absolut. Also Leuchtturmprojekte sind da genau richtig, das denke ich auch. Genau. Jetzt hast du hier und da schon mal wieder auch von anderen Firmen erzählt. Gibt es gerade aktuell Startups, Firmen aus dem Music-Tech-Bereich in Deutschland vor allen Dingen, wo du sagst so, wow, da geht's gerade gut ab, die machen richtig gute Arbeit, von denen wird man noch viel hören.
Ah, es ist schwierig für mich als Verband, Leute rauszupicken, die hier so in Deutschland sind. Es gibt eins, das hier, kann ich auf jeden Fall nennen. Ich weiß nicht, ob das kennt wahrscheinlich noch nicht so viele Leute, aber Mod Devices ist so ein Startup, das für mich schon vom Grundgedanken her damals total gut war. Die bauen im Endeffekt, so ein bisschen das, ich würde sagen, das innovativere Native Instruments heutzutage. So, die bauen quasi eine Infrastruktur, wo sie quasi Hardware-Devices anbieten mit den Musikerinnen. Also die haben angefangen, dass sie quasi gesagt haben, so okay, als Gitarrenspieler hast du oft so viele verschiedene Effektpads vor dir und alles Mögliche und das nimmt einfach so viel Platz ein und es macht es total umständlich. Wir bauen jetzt alle Effekte und alles, was es quasi für die Gitarre gibt, bauen wir jetzt in ein Gerät und lassen das quasi und geben dem Gitarristen oder der Gitarristin dann die Möglichkeit, innerhalb dieses Geräts die verschiedenen Effekte miteinander zu kombinieren und so weiter und so fort. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, die haben jetzt eben außer diesen Effekt-Pedals, haben die noch eine Open-Source-Plattform hinten dran stehen, wo eben Leute neue Effekte und neue Dinge programmieren können und dann umsonst in dieses Endgerät geladen werden können. Sie haben ein Gerät gebaut, das für DJs zugänglich ist, um quasi das während ihrer Live-Sets zu benutzen. Also das ist auf jeden Fall, Motivice ist auf jeden Fall ein Startup, das ich super finde hier in Deutschland. Dann, weil wir es von Spatial Audio hatten, Holoplot ist mit Sicherheit ein Startup hier in Deutschland, das aus Deutschland kommt, das noch große Wellen machen wird. Die haben eine Lautsprechertechnologie entwickelt, die es so auch kein zweites Mal auf der Welt gibt und die statten jetzt tatsächlich auch große Venues aus. Ich weiß nicht, ob du von dem, es gibt einen, wie heißt es, Cube oder Dome, einen Dome in Las Vegas. Das ist ein gigantischer, großer Ball, der ist, glaube ich, keine Ahnung, 80 oder 100 Meter hoch und innen drin gibt es dann quasi so 4- oder 8K-Projektionsmöglichkeiten und es wird quasi eine Venue, die sich komplett diesem Spatial Audio Thema verschrieben hat.
Ach, okay.
Und die statten dort zum Beispiel die Lautsprecher aus und es gibt gerade eine Installation hier in Berlin im Sisyphus, Dark Matters von Robert Henke, wo sie auch die Lautsprecher mit reingebaut haben. Also die sind auf jeden Fall ganz weit vorne, was dieses Spatial Audio Thema angeht. Und dann, es ist schwieriger. Also es gibt, wir haben schon große Leuchttürme hier, die alles so Hidden Champions sind. Also Urs Heckmann ist ein Plugin-Produzent, der für so ziemlich alle Produktionen von Hans Zimmer die Plugins gemacht hat. Mega erfolgreich, alles High-End. Die gibt's schon voll lange. Die werden auch weiterhin gut sein und ihren Weg machen und erfolgreich bleiben. Bitwig ist mit Sicherheit eine Firma, die neben Ableton in der Zukunft eine große Rolle bei DAW spielen wird. Also es gibt viele, ich würde wahrscheinlich jetzt nicht gerecht werden, irgendjemandem, wenn ich jetzt also anfange aufzuzählen, weil es gibt einfach so viele Startups in Deutschland, die sich im Musikbereich beschäftigen und die für die komplette Wertschöpfungskette, also von der Kreationsproduktionsseite bis hinten raus, neue Abrechnungsmodelle, Ideen, sich quasi Dinge überlegen. Da gibt's an jeder Stelle Leute, die man nennen könnte.
Ja, Wahnsinn, das ist schön zu hören, weil tatsächlich auch für mich ist immer schwierig, ist das zu greifen. Ne? Gibt's die, wo gibt's die, wie viel gibt's? Aber das ist ja erstmal ein positives und sehr schönes Zeichen. Finde ich gut.
Ja, also es ist vor allem, es gibt auch immer mehr so Institutionen in Deutschland, die sich jetzt dem Thema verschrieben haben, das zu fördern. Also es gibt verschiedene Accelerator-Programme, wo eben Startups hingehen können. Es gibt tatsächlich auf regionaler Ebene bessere Förderprogramme, wo man eben sagt, man möchte diese Startups fördern und der quasi als Region oder als Bundesland dafür sorgen, dass das Startup in der Region bleibt und dort quasi einen Mehrwert schafft. Da passiert gerade voll viel und auch die ganzen auf regionaler Regierungsebene, die Leute, die dann dort in den jeweiligen Positionen sitzen, werden auch immer diverser und jünger und haben auch immer einen größeren Zugang dazu und setzen eben auch darauf, dass sie eben damit in Verbindung gebracht werden wollen, dass in ihrem Bundesland neue Startups sind. Und passiert eigentlich.
Richtig, ja. Normalerweise frage ich ja auch oft meine Gäste, woher sie so ihren Input ziehen. Ich glaube, bei dir kann man gut sagen, das sieht man ja. Du hast einen ganz tollen Newsletter, der erscheint wöchentlich. Der ist quasi kuratiert von dir, dem Music Tech Reminder. Also da findet man ja schon, glaube ich, die Links und Themen, die dich so beschäftigen und wo du die herholst. Kann ich tatsächlich nur empfehlen, den zu abonnieren, jedem, der hier zuhört. Das sind wahrscheinlich so im Großen und Ganzen die Informationsquellen, wo du so seinen Input sammelst, oder kannst du irgendwie, weiß nicht, Bücher empfehlen oder irgendwelche anderen Dinge, wo man sich noch mit beschäftigen kann?
Also Newsletter gibt's tatsächlich, ich bringe diesen Music Tech Rewinder jeden Freitag raus und das ist schon eine große, weil ich eben viele Artikel lese und weil ich eben auch in vielen verschiedenen Netzwerken drin bin und dann eben auch viele Artikel zugespielt bekommen oder mir über den Weg kommen. Das ist schon das hält mich am Laufenden und wo ich quasi immer wieder mich selbst versichern kann, was passiert gerade in der Musikbranche, nicht nur hier in Deutschland, sondern weltweit. Und generell ist ein Newsletter für mich das Mittel der Wahl, um um auf dem Laufenden zu bleiben. Und ich akkumuliere das quasi in einem Newsletter jeden Freitag, wo ich die besten Sachen rauspicke, von denen ich denke, dass sie am relevantesten sind. Aber ja, ich lese viel. Es beschäftigt mich viel mit oder bin viel in Verbindung mit Leuten, die Musikkonferenzen machen. Ich kuratiere Musikkonferenzen neben ein paar anderen Sachen noch, wo ich dann sowieso automatisch mich immer damit auseinandersetzen muss, was ist jetzt gerade ein Thema, das dort reinpasst. Dann natürlich mit den Startups, die auf uns zukommen, mit denen wir reden. Das hält mich auch relativ frisch. Und dann bin ich oder sind wir als Verband auch relativ gut vernetzt zu anderen Music-Tech-Organisationen, Verbänden oder losen Netzwerken in anderen Ländern und sind da auch in regem Austausch. Und deswegen kriegt man schon immer so mit, was passiert gerade in welchem Land, was ist dort am wichtigsten. Und da, ja, das ist, also ich kann jetzt keine Bücher empfehlen. Ich glaube, Bücher sind auch so ein Medium, das zu statisch ist für dieses Thema Innovation und Musiktechnologie. Tatsächlich ist es gibt so ein paar Newsletter, Water and Music von Cherry Hu ist super, Music X super. Future von Bas Grassmeyer ist super. Also es gibt so ein paar Newsletter, die ich jedem empfehlen würde zu abonnieren, wenn sie sich mit dem Thema mehr beschäftigen wollen. Aber ja, und das ich auch großartig finde, weil wir es nochmal von den Unternehmen hatten, die nicht nur in Deutschland sind, ist es ja trotzdem so, dass fast jedes Unternehmen oder viele Unternehmen jetzt eine Dependance in Deutschland aufgemacht haben. Zumindest merkt man das hier in Berlin. Und das ist ja auch schon mal ein gutes Zeichen zu wissen, dass selbst wenn die Startups woanders gegründet wurden oder die Unternehmen, dass sie dann Deutschland als wichtigen Markt sehen und sagen, wir kommen hierher und wollen eben hier auch was bewegen.
Okay. Ey, super cool. Ich bedanke mich für die vielen Einblicke. Da war jede Menge wieder drin. Hat mir nochmal so ein bisschen den Horizont geöffnet. Ich wünsche dir, ich wünsche euch so auch als Verband und den ganzen Mitgliedern alles Gute.
Danke dir.
Ich bedanke mich für deine Zeit.
Ja, war schön hier zu sein. Vielen Dank.
Mach's gut. Ciao.
Bis dann. Ciao, ciao.
Ja, spannend, was der Matthias da alles erzählt. Wenn euch Themen einfallen, gerade aus diesem Bereich Music Tech und so weiter, dann sagt gerne mal Bescheid. Wir schauen uns das gerne mal an, auch gerade im Hinblick darauf, ob man neue Leute dazu mal in den Redfield Podcast einlädt. Ich bedanke mich bei euch fürs Hören. Nächste Woche, Sonntag, 9 Uhr geht es natürlich weiter. Ich bedanke mich auch bei Ticketmaster und Antelope Audio für die Unterstützung. Ich wünsche euch noch ein paar schöne Tage. Macht's gut. Ciao, ciao.